Zwischen alten Zwängen und modernem Optimierungsdruck. Wer bestimmt, was schön ist? Ob Einschnüren ins Korsett, wie einst in Europa, oder Binden der Füße, wie einst in China. Diese Körperpraktiken, geübt an Frauen, gelten heute als antiquiert, höchstens noch praktiziert von oder für Fetischisten. Drastische Diäten und Schönheitsoperationen, Injektionen mit Botox und Filler dagegen sind so normal, dass sie kaum noch der Rede wert sind. Anlass für ein Gespräch über Körperpraktiken und Schönheitsnormen mit der Kulturwissenschaftlerin Evke Rolfes. 2023 hat sie sich bereits als Co-Kuratorin der Ausstellung Unbinding Bodies, Lotusschuhe und Korsett mit der Frage befasst, wie sich gesellschaftliche Machtverhältnisse in den Körper einschreiben. Jetzt hat sie ein Buch dazu veröffentlicht, Eingeschnürt, wie der weibliche Körper in Form gebracht wurde. Guten Tag, Frau Rolfes.
Hallo, guten Tag.
Mattei fragt, ein Podcast von rbb24.
Frau Rolfes, was war denn der Moment, in dem aus der Ausstellung ein Buch wurde?
Also tatsächlich ist die Programmleiterin Sachbuch meines Verlages zur Eröffnung gekommen von der Ausstellung und sagte zu mir, super Thema, mach ein Buch draus. Erstmal war ich so ein bisschen so, aber wir haben doch ein wissenschaftliches Begleitband gemacht und dann dachte ich ein paar Tage später so, ach nein, also eigentlich, wir haben so viele tolle Geschichten recherchiert und man muss ja in der Ausstellung immer die Texte kürzen und immer weiter weniger Text. Wir hatten natürlich sehr viel mehr recherchiert und fand das eine ganz tolle Gelegenheit, eben diese ganzen Geschichten nochmal aufschreiben zu können.
Sowohl in der Ausstellung als auch in dem Buch nehmen Sie sich das Korsett vor und das Füßebinden in China. Warum gerade diese beiden Praktiken?
Also dazu muss ich auch vorweg schicken, dass meine gute Freundin und Kollegin Jasmin Mersmann, die Kunsthistorikerin ist, sich mit dem Thema Körpermodifikationen weltweit in der frühen Neuzeit beschäftigt hatte. Und in dieser Recherche ist sie auf die gebundenen Füße gestoßen und eben auch darauf, dass das Thema im 19. Jahrhundert extrem spannend ist, weil da anfing sozusagen diese Bewegung gegen das Füßebinden. Die haben versucht, es sozusagen abzuschaffen. Und gleichzeitig war es so, dass westliche Anatomen aus Europa sehr interessiert und fasziniert an den gebundenen Füßen waren, weil sie dort beobachten konnten, wie die Knochen sich unter Druck verformen. Und sie hatte das alles recherchiert und es passte aber sozusagen nicht zu ihrem Thema der frühen Neuzeit. Und dann hat sie mich gefragt, wollen wir da nicht eine Ausstellung zu machen? Und das war natürlich super. Und wir haben da auch gleich das Korsett mit reingenommen, weil man das dann eben sehr gut vergleichen konnte.
Was verbindet denn diese beiden Körperpraktiken?
Also einmal sind es natürlich Praktiken, die den weiblichen Körper in seiner Mobilität behindern. Der weibliche Körper wird gebunden, eingeschnürt, in Form gebracht. Und beide Praktiken fingen sozusagen an in der Elite. Also in Europa im Adel, in China eben auch am Hof, um zu zeigen, die Frauen müssen nicht körperlich arbeiten. Oder das ist zumindest ein Aspekt, um sich abzusetzen eben. Das ist immer ein Statussymbol, ein Symbol von Macht, ein Symbol von Reichtum, wo der weibliche Körper als Symbol für den Reichtum der Familie oder des Ehemanns genommen wird oder die Machtposition.
Sind das die einzigen Aspekte?
Na, es kommen noch mehr dazu. Also dieser Status ist natürlich etwas, was begehrenswert ist in dem Moment. Und so ist es in beiden Gesellschaften so, dass über die Jahrhunderte hinweg das Ganze wie in einem Trickle-Down-Effekt sich in der gesamten Gesellschaft verbreitet. Gerade im 19. Jahrhundert. Und das fanden wir sehr spannend. Dann gleichzeitig eben die Versuche auf beiden Seiten das Ganze abzuschaffen, die Emanzipationsbewegungen, die auch gleichzeitig stattfinden. Außerdem stehen beide Praktiken, oder sagen wir mal, es wird dann so zu so einem Selbstläufer, und beide Praktiken stehen dann inzwischen für weibliche Identität und auch für Anstand. Und jeweils werden die Praktiken aus der Sicht der anderen Gesellschaft als absurd, schräg, erotisch angesehen, was in der eigenen Gesellschaft gar nicht so ist. Und deswegen war uns dieser wechselseitige Blick, der war für uns sehr interessant.
Und was, Sie haben jetzt das, was alles gemeinsam ist, diesen Praktiken, auch die Metaebene, was der jeweiligen Metaebene gemeinsam ist, betont. Aber was unterscheidet denn diese beiden Praktiken?
Na, der Schmerz auf jeden Fall. Da ist natürlich die Gefahr der Verharmlosung, das Korsett mit den Füßen zu verbinden oder zu vergleichen, weil das ist tatsächlich einfach Mädchen ab dem Alter von 6 Jahren angetan worden. Die konnten sich nicht frei dafür entscheiden. Beim Korsett ist das auch so. Also es wird auch Kinder werden eingeschnürt sozusagen, weil man denkt, ohne Hilfe können sie nicht gerade wachsen. Und dann wird aber gesagt, oh, man sollte dann wenigstens ein bisschen elastisches Material nehmen. Also das ist dann schon ein Vorschlag. Das heißt, es war nicht so, damit die Kinder besser atmen können. Ne? Also und da auch, wenn man früh schnürt und eng schnürt, dann deformiert sich sozusagen der Brustkorb und der lässt sich dann auch nicht mehr ändern. Aber so wie das Korsett meistens getragen wurde, ist es in späterem Alter angelegt worden und im Grunde kann man es wieder ablegen, wenn man möchte. Und der Körper ist nicht ganz so nachhaltig geschädigt. Klar bilden sich die Muskeln zurück und man kann teilweise gar nicht mehr ohne Korsett sich aufrecht halten, wenn man das sehr durchgehend getragen hat. Aber die Füße lassen sich auf gar keinen Fall wieder in die vorherige Form modellieren sozusagen. Die bleiben einfach in dieser Form, in der sie gebunden worden sind.
Also das sind beides Praktiken, die drastisch bis schmerzhaft bis verkrüppelnd sind, waren und die an Frauen praktiziert wurden. Wer hat denn diese Praktiken durchgesetzt?
Ja, das ist kompliziert, sehr, sehr vielschichtig sozusagen. Also wenn man jetzt davon ausgeht, am Anfang geht es jetzt darum, den Männern zu gefallen oder den von der männlichen, von Männern dominierten Gesellschaft zu gefallen, wird es dann zu einer Art Praxis, die von Frauen weitergegeben wird und vor allen Dingen von der älteren Generation als Tradition durchgesetzt wird. Also ich möchte trotzdem dazu sagen, dass es ganz wichtig ist, dass diese Praktiken nur in einer sehr misogynen Gesellschaft überhaupt so in dem Maße entstehen können. Weil das geht natürlich nur in einer Gesellschaft, in der Frauen gar nicht selbstbestimmt und frei leben können und auch nicht finanziell unabhängig.
Das heißt, selbst die Frauen, die die Praktiken weitergegeben haben, haben sich denen der Ausübung eher unterworfen, als dass sie sich zu eigen gemacht haben?
Das kann man auch nicht so sagen. Es war sicher immer beides. Es ist ja auch, also es ist schwierig sozusagen aus der Jetzt-Perspektive darauf zu blicken, weil wir gerade beim Binden keine schriftlichen Quellen von Frauen haben, die es selbst praktiziert haben, leider. Und wir haben auch keine Quellen über den Schmerz. Also es gibt im Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es Quellen über den Schmerz, aber die sind sehr, sehr durch den Interview sozusagen gefärbt, durch die Perspektive im Rückblick. Und wir können es eigentlich nicht genau wissen. Also es war auf der einen Seite natürlich eine Praxis, die den Kindern in dem Moment aufgezwungen wurde. Aber dann war es doch so, dass die gebundenen Füße als Statussymbol die Position des Mädchens und der späteren Frau ihr Spielraum gegeben hat sozusagen. Also es hat ihre Position innerhalb der Familie, in die sie hineingeheiratet hat, verbessert.
Indem sie sich angepasst hat an die sozialen Normen.
Auf jeden Fall, ja. Mhm. Aber auch indem sie besonders schöne Schuhe hergestellt hat und die besonders bestickt worden sind. Freundinnen haben sich untereinander Schuhe geschenkt. Also es war auch ein Mittel, sich selbst auszudrücken.
Gab es denn sowohl, was das Korsett anging, als auch was das Füßebinden anging, auch Opposition von Frauen? Also gab es jemals Frauen, die dann doch sagten, das ist schädlich, es ist schmerzhaft?
Tatsächlich ist das eben nicht überliefert. Also das, was überliefert sind, sind männliche Schriften. Das gilt für China so. Es gibt immer wieder Gelehrte. Also die Gelehrten in China hatten einen sehr hohen Status. Und die schreiben immer wieder gegen diese Praxis an und kritisieren das. Es wird auch mehrfach versucht zu verbieten, als die Mandschuren China übernehmen. Im 17. Jahrhundert gibt es mehrere Verbote des Bindens, können das aber überhaupt nicht durchsetzen. Es gibt sogar die These, dass dann das Binden sich noch stärker verbreitet unter den Han-Chinesen, also nur Han-Chinesinnen haben gebunden, weil es sozusagen als direkte politische Opposition gegen die manchurische Besetzung galt. Diese These ist nicht, wird auch kritisiert oder hinterfragt inzwischen, aber es könnte trotzdem auch so sein. Es hat sich einfach immer weiter verbreitet auch.
Das, was Sie jetzt sagen, Frau Rulfes, bedeutet auch, dass der weibliche Körper und die Art, ihn zu formen, nie nur Privatsache war.
Nein.
Und es wahrscheinlich heute noch nicht ist, sondern dass Füße binden und Korsett also auch gesellschaftliche Funktionen hatten.
Ja, definitiv, ja. Ich würde sogar sagen, mehr als privat, ja.
Geht es denn, wenn wir davon ausgehen, dass das eine gesellschaftliche Funktion hat, geht es denn überhaupt um Schönheit?
Auch wieder schwierig zu beantworten, denn es geht, es wird sicher so wahrgenommen, dass es um Schönheit geht, aber eigentlich ging es doch stark um Macht und Repräsentation und Status. Und in Gesellschaften, in denen Status eine wichtige Rolle spielt, wird das eben sehr wichtig, das Äußerliche und das auch, das auf einen Blick zu erkennen, wo gehöre ich hin und wie muss meine Frau aussehen, damit sie meinen Stand oder meinen Status repräsentiert.
Beide Praktiken, das Korsett und das Füßebinden, waren um 1900 herum am weitesten wohl verbreitet. Aber gleichzeitig wurden diese Praktiken auch genau dann zum Politikum. Also Emanzipationsbewegungen entzündeten sich offenbar daran. Warum gerade zu diesem Zeitpunkt?
Im 19. Jahrhundert hat sich sehr, sehr viel geändert. Global gesehen sowieso. China war bis Mitte des 19. Jahrhunderts sehr abgeschottet, ist dann gezwungen worden, durch die Opiumkriege sich wirtschaftlich zu öffnen und auch internationale Beziehungen einzugehen. Und es gab dann sozusagen viele ausländische Vertretungen in China. Es gab auch chinesische Studenten und Studentinnen, die nach Europa gegangen sind, um zu studieren oder in die USA oder vor allen Dingen aber auch nach Japan. Und so fand ein sehr viel größerer Austausch statt mit der Welt sozusagen. Gleichzeitig kamen Missionen nach China und die waren jetzt wohl die ersten, das stimmt nicht ganz, es gibt eine revolutionäre Bewegung, den sogenannten Taiping-Aufstand, wo auch gebundene Füße sozusagen nicht gewollt waren oder wo es gegen die gebundenen Füße ging. Aber die ersten sozusagen Vereine, die sich organisiert haben zur Abschaffung des Füßebindens oder sich da zusammengefunden haben, waren eben missionarische Vereine. Und daraufhin gab es dann auch mehr sozusagen reformerische Bestrebungen, die versucht haben, das Füßebinden abzuschaffen. Es war politisch wahnsinnig delikat und schwierig, weil die Reformer sind dann, die haben kurz sozusagen Gehör gefunden und sind dann aber festgenommen und geköpft worden.
Sehr drastische
Reaktion. Sehr drastisch, genau. Also es ist, die Konservativen hatten wieder die Macht am Hof. Also es ist extrem komplex. Es hat sehr lange gedauert, das Füßebinden abzuschaffen und hat wahnsinnig große Anstrengungen gebraucht. Gleichzeitig in Europa gab es einen Verein zur Verbesserung der Frauenkleidung. Die wollten das Korsett abschaffen und die wollten die Röcke kürzer machen und die wollten diese 5-Unter-Röcke abschaffen. Also einfach diese Massen an Gewicht, damit auch Frauen mobiler sein konnten und sich besser bewegen konnten und so weiter. Die sind gnadenlos gescheitert. Die haben also das überhaupt nicht geschafft. Erst der Erste Weltkrieg und der Sport, die Verbreitung des Sports, haben es geschafft, in Europa ja gar nicht das Korsett abzuschaffen, sondern andere Sorten von Korsetts auf den Markt zu bringen. Aber das gepanzerte Korsett mit Walfisch oder mit Stahlstangen, das ist dann sozusagen aus der Mode gekommen durch die Arbeitskleidung, die Veränderung der Arbeitskleidung im Ersten Weltkrieg, weil die Frauen die Männer ersetzen mussten und sogar Hosen anziehen durften, allerdings nur bei der Arbeit.
Zur Verbesserung der Produktivität, genau, sah man dann über solche Normen hinweg.
Kriegswirtschaft, also die waren richtig wichtig in den Munitionsfabriken und so weiter und das waren gefährliche Arbeiten. Frauen waren Lastwagenfahrerinnen oder wurden Schaffnerinnen und Postboten und so. Das konnte man nicht mit einem bodenlangen, schweren Rock und 5 Unterröcken machen. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass die Frauenkleidung reformiert wurde.
Also man sieht ja sogar noch die frühen Frauenrechtlerinnen, die Suffragetten zum Beispiel, die auch noch ganz offensichtlich im Korsett stecken und geschnürt sind.
Ja.
Heute sind es ja nicht mehr Korsett und Füße binden, sondern es gibt Botox, es gibt Filler, Schönheitsoperationen, zu denen Frauen greifen, manchmal auch sehr drastische Operationen dabei. Steht trotzdem dieselbe Logik dahinter, wie früher beim Korsett und beim Füßebinden?
Nee, das würde ich nicht sagen.
Sondern?
Also ich würde schon sagen, dass früher einfach der Druck von außen so stark war, der gesellschaftliche Druck, dass man nicht anders konnte. Heute würde ich sagen, wir haben so viele Freiheiten wie nie. Tatsächlich hat sich, wie wir alle wissen, seit der Aufklärung die äußere Struktur zu einer inneren entwickelt. Also am besten kann man es sehen in der schwarzen Pädagogik, wo die Prügelstrafe durch die Beschämung ersetzt wurde. Und wir natürlich alle internalisiert haben als bürgerliches Individuum, dass wir uns den Normen anpassen müssen, weil sonst schämen wir uns oder wir haben ein schlechtes Gewissen. Das ist ein perfider Mechanismus, der sehr gut funktioniert hat und der bis heute nachwirkt. Und es ist natürlich viel schwieriger gegen den eigenen Zensor sozusagen sich zu verhalten, als sich gegen äußere Strukturen zu wehren. Oder ich weiß jetzt nicht, was einfacher ist, aber es ist jedenfalls auch schwierig.
Also fragt man Frauen, die sich sichtbar heute selbst optimieren, nach den Gründen dafür, dann heißt es oft, ich mache das für mich, ich mache das nicht für andere. Halten Sie das für überzeugend?
Nee. Aber es ist natürlich wahnsinnig schwierig, da die Grenze zu ziehen oder rauszufinden, was ist wirklich für mich und was mache ich, weil ich das Gefühl habe, ich habe eine bessere Position in der Gesellschaft, wenn ich das mache. Das ist gar nicht einfach herauszufinden. Und ich verstehe auch jeden, der das oder jede, die das macht, weil der Druck irgendwie zu stark ist. Und es kann ja auch ein Gefühl von Selbstermächtigung tatsächlich sein, seinen Körper so zu gestalten, wie man es gerne möchte. Aber man sollte es ein bisschen hinterfragen.
Wenn der weibliche Körper im Grunde nie so richtig Privatsache war und ist, wie steht's denn dann eigentlich mit männlichen Körpern? Die scheinen ja gerade heute auch unter dem Druck zu stehen, in Form gebracht zu werden. Ist das neu?
Ich würde sagen, dass es stärker ist als früher. Also das kann man jetzt auch wieder nicht so sagen. Der adelige Körper zum Beispiel, das war egal, ob es der weibliche oder männliche war, der wurde sozusagen als Gesamtkunstwerk gesehen. Der musste genauso in Form gebracht werden. Der wurde ausstaffiert, der wurde allerdings nicht geschnürt oder so. Es ging nicht wirklich um den Körper, sondern da wurde sehr viel mehr mit Ausstopfen gearbeitet sozusagen.
An welchen Stellen?
Zum Beispiel waren eine Zeit lang kräftige Waden in Mode und dann ist da gepolstert worden oder so. Oder es gab einen sogenannten Penisköcher, der eben wie so ein Beschützerding, aber die wurden immer größer und verzierter. Also wirklich lustige Auswüchse sozusagen. Und mit Aufkommen der bürgerlichen Gesellschaft, die natürlich sich auch inszeniert haben als schlicht und ernsthaft und moralisch die Besseren gegen diesen exaltierten, bunten Adel, ist es für den Mann eigentlich im Bürgertum dann gar nicht mehr möglich. Da gibt es dann einfach diesen in gedeckten Farben, diesen Dreiteiler, diesen Anzug und außer man ist jetzt Dandy und Paradiesvogel, aber für sozusagen den genormten bürgerlichen Mann gibt es da gar keinen Spielraum mehr. Und dieser Blick auf den männlichen Körper jetzt in der letzten Zeit, gut, den gibt es natürlich auch immer wieder. Ab 1900 gibt es das Phänomen des Bodybuilding und des muskulösen männlichen Körpers. Das hat mit der Geschichte des Sports in England auch zu tun und auch mit dem Militär. Aber man hat im Moment schon das Gefühl, dass es sehr viel stärker wird, gerade bei den jungen Männern heutzutage. Aber das liegt natürlich auch wieder an der Präsenz in Social Media.
Sind diese sogenannten sozialen Medien wirklich ein entscheidender Faktor bei der, als Anreiz für Selbstoptimierung?
Ja, das denke ich auf jeden Fall, ja. Das kommt natürlich sehr darauf an, in welcher Bubble man sich befindet. Aber ich habe das jetzt selber gerade erst wieder gemerkt, weil ich diesen einen Artikel von Rabia Weiser in der Zeit mir auf Instagram angesehen hatte über den sogenannten Carbonara-Körper der Frauen, also diese starken Frauen, die vielleicht etwas runder sind, denen es aber scheißegal ist, wie Männer auf sie gucken, was ja eigentlich ein sehr positiver Artikel sein sollte. Und ich kriege dann direkt danach einfach lauter Posts mit Frauen, die eben sagen, naja, ich trainiere und ich bin stark, aber ich habe Körperfett und das ist auch wichtig und das ist lebenswichtig und das ist gesund und ein Waschbrettbauch für Frauen ist total ungesund und so weiter. Und das fand ich sehr interessant. Ich dachte, man denkt dann ja sofort so, oh cool, es gibt eine Trendwende. Stimmt aber natürlich überhaupt nicht. Wenn ich im Skinny Talk Kanal gefangen bin, dann komme ich da auch nicht mehr raus. Das fand ich einfach sehr interessant. Sobald ich ein bestimmtes, oder es wird ja auch immer wieder gesagt, wer einmal irgendwie nach Andrew Tate googelt, der kriegt nur noch diese Sachen in den Kanal gespült. Und das ist, glaube ich, schon, das ist gerade für jüngere Leute und auch für Ältere. Also das Körperbild mit der größten Präsenz wird einfach irgendwann zur Normalität und wird zur neuen Norm. Und das finde ich schon gefährlich bei Social Media.
Andrew Tate, den Sie gerade erwähnt haben, das ist so eine führende Figur der Manosphere, die auch dadurch auffällt, dass sie sehr frauenfeindlich ist.
Ja, genau. Vielleicht aber mit einem positiven, um noch was Positives zu sagen, es gibt so einen schönen Satz von Lara Fritsche, der Journalistin, die hat über Strandkörper geschrieben und dann hat sie aufgehört mit jede Delle am Strand ermöglicht eine weitere Delle. Also sie plädiert einfach dafür, den vermeintlich unperfekten Körper mit einem gewissen Selbstbewusstsein auch zu präsentieren und nicht zu verstecken und zu bearbeiten, weil das eben die Gesellschaft verändern könnte und einfach mehr Raum für das Unperfekte, das vermeintlich Unperfekte öffnen könnte. Das finde ich sehr schön.
Ich lobe mir die Italienerinnen, die das in den Strandbädern Italiens seit Jahrzehnten machen.
Ja.
Frau Rülfes, Ihr letztes Kapitel heißt Aufbinden. Was würde denn ein entspannterer Umgang mit dem Körper heute bedeuten?
Also einerseits die Selbstliebe, also der nachsichtige Umgang mit dem eigenen Körper. Vor allem die Bewertung versuchen wegzulassen. Das ist, glaube ich, nicht einfach, weil wir haben es einfach internalisiert. Aber die Bewertung erstens der anderen Körper und zweitens des eigenen Körpers. Und dann versuchen, nicht auf dieses ständige Vergleichen hereinzufallen. Und das könnte ich mir auch vorstellen, dass es durch Social Media verschärft wurde, weil es dort ja auch eine Selfie-Kultur gibt, die von einem fordert, dass man ständig Selfies postet. Die werden dann natürlich ständig gefiltert und digital bearbeitet. Und obwohl man es selber macht, weiß man eigentlich, vergisst man sozusagen, dass die anderen auch alle gefiltert und digital bearbeitet sind und hat dann das ständige Gefühl, so ich muss mich mit den anderen vergleichen, ich muss auch so aussehen wie die anderen.
Eine Normierung, zu der man selber beiträgt. Frau Rülfes, hat sich eigentlich durch Ihre Forschung Ihr Bild auf den weiblichen Körper verändert?
Mir ist sozusagen aufgegangen, dass ich selbst in einer Peergroup aufgewachsen bin oder als Jugendliche in einer Peergroup war, die linksorientiert war und deswegen Make-up total verteufelt hat. Also es war wirklich, es war wie, man unterwirft sich dem Patriarchat, wenn man das macht. Und das habe ich so sehr verinnerlicht, dass ich, wenn ich Lippenstift trage, das wirklich nur zu Anlässen, besonderen Anlässen mache oder Schmuck oder mich schick mache. Wobei ich gemerkt habe, dass ich, wenn mir Frauen im Alltag begegnen, die sich elegant kleiden und toll aussehen und einen knallroten Lippenstift haben, dann freue ich mich total, die zu sehen. Aber mir selber erlaube ich das gar nicht. Ich habe ständig Angst, irgendwie overdressed zu sein. Das hängt natürlich auch am protestantischen Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Aber das fand ich schon mal sehr erhellend Und es heißt nicht, dass ich das jetzt direkt in die Realität, also dass ich das jetzt umsetzen könnte, aber ich arbeite daran.
Waren Sie denn, und das jetzt zum Schluss, waren Sie selbst denn schon mal versucht, Ihren Körper drastisch an Schönheitsnormen anzupassen?
Nee.
Herzlichen Glückwunsch dazu.
Danke.
Und vielen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Wie der weibliche Körper in Form gebracht wurde, darum geht es auch in Evke Rülfes neuem Buch Eingeschnürt, wie der weibliche Körper in Form gebracht wurde. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt, ein Podcast von RBB24.